Ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen an diesem Sonntagmorgen und euch von Herzen Gottes Segen wünschen. Wir wollen ja in diesem wunderbaren ersten Brief an die Thessalonicher Gemeinde weitermachen. Christian hat am letzten Sonntag die Grußworte, die einleitenden Grußworte im Besonderen mit uns besprochen und wir haben großen Segen empfangen durch die Texte. Und heute wollen wir einen weiteren Abschnitt lesen. Ich lade euch herzlich ein, mit mir aufzustehen und diesen Text uns anzuschauen. Und zwar 1. Thessalonicher 1, Vers 4 bis 10. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Drangsal aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Amen. Und der Herr möge sein eigenes Wort reichlich an uns segnen. Wir nehmen Platz miteinander. Ihr habt gesehen in Vers 4, dass unser Abschnitt mit den Worten beginnt: Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Das ist das Erste, worauf Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher zu sprechen kommt. Wir erinnern uns ja, dass Paulus Silvanus, das ist der Silas, mit dem er in Philippi im Gefängnis war, und auch Timotheus, diese drei, sind von Philippi aus nach Thessalonich gekommen und haben dort in der Synagoge an drei Sabbaten von Jesus reden können. Sodass viele Juden in der Synagoge und in der Stadt äußerst verärgert waren. Da kommen drei Burschen und die reden von Christus zu uns Juden in der Synagoge. Weg damit! Sie waren so ärgerlich, dass sie einen Aufruhr in der Stadt organisierten und Paulus mit seinem Team bei Nacht die Stadt verlassen musste, wie wir dann gleich anschließend lesen. Menschlich gesehen, in der Apostelgeschichte lesen wir das. Menschlich gesehen müsste man aus der Sicht des Paulus sagen, Einsatz gescheitert. Sie kamen und mussten verschwinden. Aber trotz der Tumulte und dem sofortigen Abbruch der Mission hatten sich sowohl Juden und auch Heiden bekehrt und bildeten innerhalb dieser kurzen Zeit eine stabile und weithin einflussreiche Christengemeinde. quasi aus dem Nichts ist eine weltweit bekannte Gemeinde geworden. Bis heute. Und nun gibt Paulus den Thessalonichern die Antwort auf die Frage, wie ist das möglich? Weil Paulus vermutlich selbst an dem Erfolg dieser missionarischen Aktion zweifelte, sandte er Timotheus von Korinth aus nochmal nach Thessalonich zurück, um mal von ihm nachprüfen zu lassen, was ist da eigentlich übrig geblieben von unserem kleinen Kurzeinsatz da, den wir unter Fluchtbedingungen quasi wieder abbrechen mussten. Und Timotheus kommt zurück, nachdem er in Thessalonich war, und zwar mit bester Nachricht und erzählt dem Paulus von einer unerwartet starken Gemeinde. Das erfreute den Apostel so sehr, dass er zur Feder griff und den Thessalonichern diesen Brief schrieb. Der Paulus war überwältigt. Kann doch nicht sein. Timotheus, warst du wirklich da? Hast du das selber gesehen? Da sind Christen? Da ist eine Gemeinde? Ja, sagt Timotheus. Und zwar eine starke Gemeinde. Die glauben, die verkündigen Jesus. Das Evangelium, die leben, die stehen, trotz der Drangsal und der Verfolgung. Aber wir waren doch nur einen kleinen Augenblick da. Wie ist das möglich? Ja, sagt Timotheus, ich weiß es auch nicht. Wie kommt das? Und Paulus gibt die Antwort in Vers 4. Wir wissen ja um eure Erwählung. Wir wissen ja von Gott, Geliebte, um eure Auserwählung. Mit diesen Worten gibt Paulus die Erklärung für das Wunder ab, das dieser Gemeindeentstehung zugrunde liegt. Diese Gemeindegründung ist nicht durch menschliche Planung entstanden. Nicht durch gute Gemeindegründungsstrategie. Dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht, dass ich gegen gute Überlegungen bin. Wie kann man am besten eine neue Gemeinde gründen? Nein, nein, wir wollen uns gerne Gedanken machen und uns gut vorbereiten, wenn wir ein solches Unternehmen auch im Auftrage von Gott angehen. Aber hier hat das alles nicht stattgefunden. Es gab kein Vorbereitungsteam in der Stadt. Es gab keinen einzigen Gläubigen dort, nur ein paar Predigten mit anschließendem Chaos und siehe da, eine Schar von Christen war geboren. Nicht durch Menschen, nur durch Gott. Auserwählung nennt Paulus das. Er war der Überzeugung, dass sich nicht Zufall, sondern Gottes ewige Absicht in Thessalonich ereignete. Gott hatte Menschen in der Stadt, Juden und Heiden, die er vor Grundlegung der Welt in sein Reich hinein beschlossen hatte, die er zum ewigen Leben verordnet hatte. Und darum mussten die drei Wanderprediger dringend nach Thessalonicher kommen. Obwohl sie in tausend andere Orte des Römischen Reiches hätten gehen können. Und sie sollten nur wenige Tage da bleiben, um gleich wieder verjagt zu werden, damit sie sich hinterher nicht irren mögen, als hätten sie die Gemeinde gegründet. Nein, es war Gottes Gemeinde, die er selbst aufgrund einer ewigen Erwählung aus den Tumulten herausgerufen hat. Interessant ist noch diese Rede in Vers 4. Man kann ja bei jedem einzelnen Wort stehen bleiben und 6 Predigten halten. Er sagt, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung. Er sagt nicht, wir wissen ja, geliebte Brüder. Das ist auch richtig. Nein, er sagt, wir wissen ja von Gott, geliebte Thessalonicher, euch hat der Herr geliebt, ehe der Welt grundgelegt war. Ihr wart schon in seinem Herzen. Ich habe euch mit ewiger Liebe geliebt, je und je. Und aus Gnade habe ich euch zu mir gezogen. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung. Wir sehen, das Wort Auserwählung benutzt Paulus nicht einfach so, sondern ganz bewusst. Er hätte den Thessalonicher auch schreiben können, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Bekehrung. Das wäre auch richtig gewesen. Er hätte auch schreiben können, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Entscheidung für Christus. Nein, so formuliert er nicht, sondern er schreibt, wir wissen um eure Auserwählung. In seinem zweiten Brief, er schreibt ja nochmal einen Brief, da wiederholt Paulus diese Grundwahrheit. In 2. Thessalonicher 2,13, da schreibt er ihnen, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Manche meinen, Erwählung sei nur eine Erwählung zum Dienst oder in ein bestimmtes Amt hinein. Nein, 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 nein. Paulus sagt, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Diese Wahrheit schreibt Paulus aber nicht nur den Thessalonichern, sondern ihr könnt jeden Brief, den er geschrieben hat, aufschlagen. Ihr findet diese Botschaft. Und woher haben die Apostel sie? Von ihrem Meister. Jesus lehrte diese Wahrheit. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt der Herr Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Das ist der Grund, warum ihr meine Nachfolger seid. Deshalb lehrt Jesus an anderer Stelle, ich habe euch aus der Welt erwählt. Ja, man muss natürlich fragen, warum ist diese Erwählungswahrheit so wichtig? Warum schreibt Paulus das hier nun wieder und er wiederholt sich? Ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, es handelt sich nicht um eine Geschmacksfrage, sondern es ist eine Frage von Leben und Tod, die sich hinter dieser Wahrheit der Erwählung verbirgt. Das ist der Grund, warum die Bibel dieses Thema immer und immer wiederholt und warum wir es als Arche auch tun. Wir folgen hier einfach dem Text. Das ist vorgegeben auch heute für mich. Wir wiederholen diese Wahrheit nicht, weil sie unser Steckenpferd ist, sondern weil damit eines Menschen Seligkeit steht oder fällt. Wir nennen uns nicht reformiert, weil das unser theologisches Hobby ist, sondern weil es zwischen Himmel und Hölle entscheidet, wie wir das Evangelium und wie wir das Heil zu verstehen haben. Du fragst, wieso denn? Ich versuche es dir mal ganz plastisch und einfach zu erklären. Stell dir vor, hier sind heute zwei ungläubige Menschen in diesen Gottesdienst gekommen. Ich heiße euch beide herzlich willkommen. Ich frage jetzt nicht, wo ihr sitzt oder seid, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr da seid. Beide hören heute die Einladung zu Christus. Einer wird errettet, der andere nicht. Wie kommt das? Weil, so die verbreitete Meinung, der eine ja und der andere nein gesagt hat. Der eine hat positiv reagiert und wurde deshalb errettet und der andere negativ und bleibt in seinem unerretteten Zustand. Im Klartext heißt eine solche Überzeugung, weil der eine besser war als der andere, darum hat der eine das Heil erlangt und der andere nicht. Was ist das? Spurgeon sagt, siehst du denn nicht, dass das nichts anderes als Errettung durch Werke ist? Siehst du denn nicht, dass das Werkegerechtigkeit ist? Und darum geht es. Wenn Menschen durch Werke gerettet werden wollen, dann sind sie verloren. Wenn sie aber aus purer, freier, souveräner Gnade errettet werden, dann sind sie wirklich errettet. Und deshalb ist das ein äußerst wichtiger Punkt. Wer sagt, seine persönliche Entscheidung, sein freier Wille, seine positive Reaktion sei der ausschlaggebende Faktor für seine Wiedergeburt gewesen. Der ist nicht nur auf dem Holzweg, sondern der ist auf dem Irrweg, weil er meint, sich durch seine gute Reaktion errettet zu haben. Und davor will uns unser Text auch heute bewahren. Wir sind nicht durch das, was wir beigetragen haben, irgendwie auch nur anteilsweise errettet worden, sondern durch das, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor ewigen Zeiten für uns beschlossen hat, nämlich durch unsere Auserwählung aus purer Gnade. Auserwählt, weil Gott es vor Grundlegung der Welt so über einen Menschen beschlossen hat. Die Feststellung des Paulus war also klar. Die junge Gemeinde in Thessalonich war durch das Wunder der göttlichen Erwählung zustande gekommen. Im nächsten Vers, in Vers 5, schreibt er, denn, jetzt erklärt er, woher er das wissen will. Die nächsten Verse sind eine Erklärung dafür, woher Paulus wissen will, dass die Thessalonicher Auserwählte Gottes waren. Er sagt, ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen und so weiter. Denn unser Evangelium ist in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Der erste Beweis dafür, dass die Christen in Thessalonich durch nichts anderes als durch Erwählung zusammengefunden haben, ist für Paulus die Wunderkraft des Heiligen Geistes, die, wie eingangs schon gesagt, aus dem Nichts von heute auf morgen eine ganze Gemeinde hervorgebracht hat. Paulus betonte, dass er nicht großartige Reden gehalten hat, sondern er schreibt, unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist. In wenigen Predigten, wir haben es gesagt, unter Widerstand gehalten, also die wenigen Predigten, die Paulus dort gehalten hat, waren von einer solchen Geisteskraft, dass geistlich tote und ahnungslose Seelen im Nu zum geistlichen Leben durchgedrungen sind. Das ist es, was auch heute nötig ist. Wir brauchen keine neuen Methoden, keine neuen Gottesdienstformen. Mag ja sein, dass das ein oder andere auch mal hilfreich ist. Aber wir brauchen in Wahrheit keine Modernität und keine Angepasstheit an die Zeit von heute, sondern wir brauchen das alte Wort Gottes und das in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus kam nicht mit unterhaltender Kunst und Kultur, mit Performance nach Thessalonich. Dazu war gar keine Möglichkeit. Das war alles nur Trubel und Chaos. Er kam nicht mit Gedichten und Lesungen. Und wie er einmal den Korinthern in ähnlicher Weise schrieb, er kam nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er kam mit dem einfachen Evangelium, mit dem Wort vom Kreuz, das menschlich gesehen eigentlich nur Kopfschütteln hervorrufen kann. Zu mir hat mal jemand gesagt, Pastor, wie kann es sein, dass bei Ihnen am Sonntagmorgen so viele Menschen zum Gottesdienst zusammenkommen? Sie schlagen nur die Bibel auf, lesen einen Text und reden darüber. Wie ist das möglich? Ich sage, ja, ich weiß selber nicht. Doch, ich weiß. Weil wir dem Wort Gottes, der Torheit des Wortes vom Kreuz vertrauen. Weil wir wissen, dass der Heilige Geist Menschen ergreift. Nicht durch unsere Wortgewandtheit und unsere rhetorische Kraft, nicht durch unsere Argumente und Überzeugungsmacht, sondern durch den Heiligen Geist. Das Wort Gottes, das Wort der Bibel, das Wort vom Kreuz ist für die Menschen eine Torheit. Das kann nichts Vernünftiges auslösen. Denkst du? Nein, nein, nein. Genau diese Torheit, diese nach menschlichem Ermessen, diese Unvernunft, die hat eine göttliche Kraft in sich. Um die zu erretten, um die rauszuholen, die vom Herrn vor Grundlegung der Welt errettet wurden. Und das ist das Geheimnis. Wir können uns nicht mit den Thessalonichern vergleichen, um das noch einmal zu erwähnen. Aber doch freuen wir uns über das, was Gott in unserer Mitte tut. Wenn wir unsere Gottesdienste anschauen, dann sind sie sehr einfach gestrickt. Was kann da schon Gutes bei rauskommen? Und ist es nicht naiv von uns, nichts anderes zu tun, als Sonntag für Sonntag, Vers für Vers durch die Bibel zu predigen? Wie langweilig ist das denn? Es mag langweilig sein und keinen Witz in sich haben, aber wir predigen das einfache Wort Gottes in dem Vertrauen, dass der Heilige Geist es an den Herzen der Menschen benutzt und ihnen einen Durchbruch vom Tod zum Leben schenkt. Wenn das geschieht, dann können wir nicht sagen, es war unsere moderne Gottesdienstform. Es war unsere tolle Darbietung. Sondern es bleibt uns nur zu sagen, es war Gott allein. Und was will der Apostel Paulus nun mit diesem Satz, mit diesem Vers sagen? Er will sagen, Leute, der Beweis eurer Auserwählung liegt darin, dass ihr nicht durch Menschen, sondern durch den Heiligen Geist und sein Wort verwandelt worden seid. Ihr seid der Beweis der göttlichen Kraft. Und das bringt mich dahin zu wissen, ihr seid auserwählt. Das ist der erste Beweis oder das erste Zeichen ihrer Auserwählung. Es geht also jetzt im Weiteren auch letzten Endes um die Frage, woher weiß ich, dass ich erwählt bin? Der zweite Beweis dafür, dass jemand von Gott aus erwählt ist, sie sind Nachahmer Gottes geworden. Vers 6, habt ihr? Darf ich mal eure Bibel sehen? Zeigt mir doch mal eure Bibel. Ja. Ihr dürft auch euer Handy zeigen. Aber ihr habt mehr davon, wenn ihr die aufgeschlagene Bibel dabei habt, dann könnt ihr viel besser auch dem Gedanken folgen, der in dem Text vorgegeben ist. Da schreibt er in Vers 6, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt und mit Freude des Heiligen Geistes. Auserwählte Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie von der Sehnsucht erfüllt sind, nicht nur Nachahmer der Apostel, sondern Nachahmer ihres Meisters, ihres Herrn Jesus Christus zu werden. Menschen, an denen man nichts von dem Begehren sieht, ihrem Erlöser nachzufolgen, lassen nichts von einer Erwählung in ihrem Leben erkennen. Menschen, die irgendwann mal die Hand gehoben haben, um zu sagen, ich entscheide mich für Christus und ihr Leben verläuft geradlinig so weiter wie bisher, dann hast du keinen Beweis, dass diese Menschen Auserwählte sind. Menschen mögen eine Entscheidungskarte für Christus ausgefüllt haben, sogar ein Übergabegebet gesprochen, sie mögen sogar getauft sein. Aber eine göttliche Erwählung lassen sie in ihrem Leben nicht erkennen, wenn du nicht siehst, wie sie dringend Nachahmer Christi werden möchten. Man sieht keine Umgestaltung in den Charakter Christi hinein. Nachahmer Christi zu sein, heißt Christus immer ähnlicher werden zu wollen. Und Paulus in Römer 8, 29 bringt es auf den Punkt, so präzise, hör dir das mal an. Da schreibt Paulus an die Römer. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Hier benutzt er nicht das Wort Auserwählung, sondern hier benutzt er das Wort Vorherbestimmung. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wozu? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die Ausersehenen Gottes sind also dazu vorherbestimmt, dem Ebenbild Christi gleichgestaltet zu werden. Und wo das, liebe Freunde, nicht stattfindet, da offenbart sich auch keine Erwählung. Du fragst, das ist jetzt wichtig, dass ihr das richtig jetzt auch auffasst, richtig auffasst. Du fragst, muss ich denn vollkommen sein, um damit deutlich zu machen, dass ich erwählt bin? Von Vollkommenheit ist hier nicht die Rede. Nein, wir bleiben hier auf der Erde immer noch unvollkommen und sündigen auch noch. Aber die Richtung muss stimmen, hörst du? Die Richtung muss stimmen, geistliches Wachstum muss zu sehen sein. Es mag langsam gehen. Es mag langsam vorangehen mit deinem Glauben und mit der Gleichgestaltung mit Christus. Aber es muss etwas passieren in deinem Leben. Im Vergleich zu dem Leben, als du noch ohne Jesus warst. Wir bleiben auf der Erde immer noch vollkommen. In Glaubenskrisen kann dieses Wachstum sogar ganz aussetzen, aber früher oder später ist es wieder da. Denn die Grundsehnsucht eines auserwählten Gottes ist und bleibt tief in seinem Herzen, Jesus nachzuahmen und verwandelt zu werden in das Bild seiner Herrlichkeit. Jesus hat das auch mal ganz klar uns gesagt, wie die Sache zu sehen ist. In Matthäus 7, 16 und 21 hören wir ihn. An ihren Früchten werdet ihr sie, die Auserwählten, erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Herr, Herr, sagen viele. Viele behaupten, dass sie Christen sind. Millionen und Abermillionen. Aber ob sie echt sind, erweist sich an der praktischen Nachfolge, an der Frucht. Darum sagt Jesus, viele sind im allgemeinen Sinne berufen. Alle sind eingeladen. Aber wenige sind auserwählt, Matthäus 20, 16. Denn wenige sind es, die den Willen des Vaters auch wirklich ernst nehmen und Jesus gehorsam sind. Reden, das tun viele, aber handeln, das tun nur wenige. Aber das zeichnet die aus, die auserwählt sind. Die Auserwählten des Herrn arbeiten beständig an ihrer Heiligung. Und deshalb Petrus, wir sehen, das geht durch die ganze Bibel, durch alle Verfasser, 2. Petrus 1,10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Damit will er nicht sagen, dass man durch ein gewisses Festmachen seiner Auserwählung erlangt, sondern dass Christen danach trachten, ihre Erwählung in ihrem Leben zu erweisen. Sie arbeiten an ihrer Erwählung in dem Sinne, dass sie fest und dass sie deutlich werden soll, dass man euch unterscheiden kann. Und das war, was Paulus bei den Thessalonichern gesehen hat. Sie waren durch die Kraft des Geistes wieder erwarten errettet worden, durch ein Wunder. Und jetzt waren sie Nachahmer Christi geworden, ganz praktisch. Und Paulus sagt, wir wissen anhand dieser Dinge um eure Erwählung. Der dritte Beweis ihrer Auserwählung war ihr Vorbild. Schaut euch Vers 7 an. Da schreibt Paulus, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Die Herausgerufenen des Herrn erweisen ihre Erwählung auch dadurch, dass sie nicht nur Nachahmer Christi, sondern zugleich auch Vorbilder im Glauben werden. Und das vom ersten Tage ihres Glaubens an. Wenn sie zum Beispiel ihre Sünde bekennen, entschlossen ihr Leben aufräumen und ihm klar eine neue Richtung geben und sich auch taufen lassen, dann sind sie Vorbilder. Der Gedanke des Paulus, wir wissen, liebe Thessalonicher, um das Wunder, was bei euch passiert ist. Wir wissen durch euer Nachahmen. Und drittens, wir wissen durch euer überzeugendes Vorbild um eure Auserwählung. Paulus schreibt dem Titus, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Und dem Timotheus ermutigt er, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist. Menschen, die von Neuem geboren sind, auf der Grundlage der göttlichen Gnade und Erwählung, sind Menschen, die anderen sofort zum Vorbild werden. Wenn ein Christ diese Dinge auch noch nicht alle, da wiederhole ich mich, vollkommen auslebt, sie aber ernsthaft erstrebt, dann wissen wir, dass er ein echter Christ ist. Er mag sich noch verfehlen und Rückschläge erleiden. Es mag ein großer Kampf sein, wenn seine Seele aber Hunger nach Jesus hat. Hat deine Seele Hunger nach Jesus? Hunger nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, dann wissen wir, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Dann wissen wir um deine Auserwählung. Ein sehr tröstendes Beispiel ist Petrus. Ich möchte das einfach hier mit einschieben, weil diese Frage, die kommt seelsorgerlich so oft zu uns, auch hier aus unserer Mitte und von Menschen, die unsere Fernsehsendungen sehen, unseren Livestream-Gottesdienst mitverfolgen. Die schreiben uns manchmal, Pastor, woher weiß ich, dass ich auserwählt bin? Und sie haben Zweifel und denken, bin ich überhaupt errettet? Hat mich die Gnade überhaupt erfasst? Woher weiß ich, dass ich auserwählt bin? Ich falle noch so viel. Ich versage noch, ich bin nicht so ein guter Christ. Und wenn du diese Predigt wieder hörst, dann sagst du auch, ja Mann, oh, Pastor, so wie die Thessalonicher, so ein Nachahmer bin ich nicht und so ein Vorbild bin ich auch nicht. Aber hör mal, war Petrus so ein gewaltiges Vorbild? Als er der Versuchung erlag und Jesus dreimal verleugnete, ehe der Hahn einmal gekräht hat, er war am Boden zerstört. Er hat sogar geflucht. War er nicht auserwählt? Später traf Jesus ihn. Und Jesus fragt ihn, genau wissend, was in seiner Seele für ein Kampf vorging, wie viel Zweifel ihn erfüllt. Dann sagt er zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist der Kern. Das ist die Frage. Frag dich einmal. Hast du Jesus lieb? Frag dich nicht, bin ich ein vollkommener Christ? Sondern frag, hab ich Jesus lieb? Du musst jetzt nicht deine Hand auf die Brust legen. Und auch nicht zum Schwur erheben. Aber du kannst mal vor deinem eigenen Gewissen und vor dem lebendigen Gott dein Herz prüfen. Hast du Jesus lieb? Hast du ihn lieb? Und deine Seele antwortet dir, ja. Ich muss ihn haben. Ich kann ohne ihn nicht. Fantastisch. Wir wissen um deine Erwählung. Hast du verstanden? Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Wenn du Jesus liebst, dann ist in deiner Seele die Sehnsucht, ihm nachzufolgen. Ihm nachzuahmen. Dann ist in dir die Sehnsucht, anderen zu helfen im Glauben und ihnen ein Vorbild zu sein. Das ist das Geheimnis. Wir wissen um eure Erwählung. Petrus, der gefallene und verunsicherte Petrus. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein Gottloser sollte hier tatsächlich jetzt ein Gottloser sein, der in seinem Herzen spottet über alles, was hier passiert und du willst Jesus nicht haben. Du schüttelst tatsächlich mit dem Kopf und hältst das Ganze, wie vorhin gesagt, ist eine Torheit für dich. Hör mal, das ist doch logisch. Einen solchen Menschen brauchen wir nicht zu fragen, hast du Jesus lieb? Der sagt nicht, ich habe Jesus lieb. Woher denn? Kann er nicht. Er ist auch nicht auserwählt. Das kann heute sich noch erweisen, indem Gott ihn zur Bekehrung bringt und ihn in die Buße führt. Aber solange das nicht geschehen ist, können wir nicht sagen, wir wissen um die Auserwählung des Gottlosen. Aber wenn einer sagt, ich möchte ohne Jesus nicht mehr leben, ich habe ihn von Herzen lieb, dann weißt du, es handelt sich um ein Kind Gottes, begnadet und begünstigt, ohne Verdienst der Werke. Das ist die Frucht der Errettung. Viertens noch einen kleinen Moment und dann sind wir durch. Unser Text spricht noch von zwei weiteren Zeichen. Als nächstes nämlich davon, dass wahrhaft wiedergeborene, lebendige Zeugen für Christus, also Zeugen für Christus sind. Die jungen, gläubig gewordenen Thessalonicher hatten jedenfalls Zeugenmut. Liebe Gemeinde, es ist unglaublich, was wir hier lesen. Vers 8, guckt euch das an. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Man muss sich das vorstellen. Von euch aus ist das Wort erklungen. Gerade eben bekehrt, aus Tumulten heraus, eine hagelneue, blutjunge Gemeinde bezeugt bereits das Wort Gottes in einer so starken Weise, dass man davon nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall gehört hat. Oh, was für eine missionarische Leidenschaft unter den Thessalonichern. Und Paulus sagt dazu, das ist der Grund, weshalb wir um eure Erwählung wissen. Wir wissen, ihr seid echt, ihr seid von Gott, ihr seid voll Heiligen Geistes, denn ihr seid Zeugen Jesu Christi geworden. Gott schenke uns auch diesen Missionsgeist, diesen Durst nach der Errettung von Seelen. Wovon legten die Thessalonicher Zeugnis ab? Sie erzählten in aller Welt davon, wie die Apostel zu ihnen in ihre Stadt gekommen waren. Und wie ihr Herz für das Evangelium geöffnet wurde. Sie berichteten davon, wie sie sich von den Götzen zu Gott bekehrt haben, um hinfort dem wahren Gott zu dienen. Ich lese dazu noch die Stelle in Vers 9. Dort beschreibt Paulus, was die Menschen in aller Welt von den Thessalonichern gehört haben. Vers 9. Denn sie erzählen, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. In Thessalonich, überall ringsherum, erzählte man, diese Thessalonicher haben sich zu Gott bekehrt und von den Götzen abgewandt, um dem Gott zu dienen, der allein Gott ist. Halleluja! Was für ein gewaltiges Zeugnis! Sie erzählten ihre Bekehrungsgeschichte, wie Paulus auch die seine immer wieder und immer wieder erzählt hat. Das tun alle von Gott begnadeten Menschen. Sie können es nicht lassen, um es mit den Worten des Petrus in der Apostelgeschichte zu sagen, was sie in ihrem eigenen Leben gesehen und gehört haben. Es brennt ein Feuer des Bekenntnisses in ihren Herzen. Und Paulus schreibt ihnen, wir wissen um eure Erwählung. Und das Fünfte ist, warten auf die Wiederkunft Jesu. Ja, zum Schluss zeigt er noch ein fünftes Erwählungszeichen, das er bei den Thessalonichern entdeckt hat. Und das ist ihr inniges Warten auf die Wiederkunft Jesu. Auch das zeichnet Menschen des Glaubens aus. Das zeichnet Menschen aus, die begnadet worden sind, ohne Bedingungen. Das zeichnet Menschen aus, die von Gott ergriffen wurden. Aufgrund eines ewigen Ratschlusses in ihrem Leben. Sie lieben Jesus und sie warten, dass er wiederkommt. Das war ebenfalls Markenzeichen der Thessalonicher. Überall erzählte man, da sind Thessalonicher Christen geworden. Und stellt euch vor, die warten darauf, dass ihr Jesus wiederkommt. Das berichtete man in der ganzen Welt von ihnen. Sie hatten von ihrer Bekehrung erzählt und dem einen wahren Gott zu dienen. Und Vers 10, da haben wir es dann wörtlich. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Sie erwarteten ihn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ich kann mir vorstellen, als der Timotheus erzählt hat, was Gott an diesen Thessalonichern getan hat, dass sie auch die Wiederkunft Jesu ersehnen. Dann hat Paulus wahrscheinlich in seinem Herzen gesagt, das hat gesessen, der Heilige Geist. Er hat ganze Sache gemacht. Diese Thessalonicher sind drin. Halleluja. Den muss ich jetzt schreiben, Thessalonicher, ich bin so glücklich, ich bin so froh, voll Freude bin ich, euch das zu schreiben. Ich habe gehört, so und so steht es um euch, weil wir wissen, was mit euch geschehen ist und wie ihr lebt und wie ihr glaubt und wie ihr bekennt. Wir wissen, ihr gehört dazu. Ihr seid Erwählte des allmächtigen Gottes. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, es gab keinen Zweifel mehr, wer die neu bekehrten Thessalonicher waren, nämlich Auserwählte des Allerhöchsten. Sie trugen die Sehnsucht aller Heiligen in ihren Herzen, die DNA aller Heiligen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus, ja, komme bald. Und in der Offenbarung heißt es ja, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Also der Geist und die Gemeinde sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Hörst du, der Heilige Geist spricht, komm. Und alle, die zu ihm gehören, die sprechen auch, komm, Herr Jesus. Aber eine Kirche, die nicht mehr ruft, komm, Herr Jesus, sie trägt nicht das Zeichen der Erwählung. Aber Menschen, die in die Gnade Gottes unverdient eingeschlossen worden sind, die lieben Jesus und die ersehnen sein Kommen. So wie eine Braut die Auserwählte des Bräutigams ist, so sind die Auserwählten die geliebte Braut des Herrn Jesus. Und so wie eine Braut auf ihren Bräutigam wartet, so warten wiedergeborene Christen auf Jesus. Die DNA, wie gesagt, ist ihre Erwartung. Jesus kommt wieder. Und das sah Paulus zu seiner großen Freude bei den jungen Thessalonicher Christen. Und darum schrieb er, wir wissen um eure Erwählung. Freue dich und juble, liebes Gotteskind. Du bist erstens nicht durch dich selbst, sondern durch die souveräne Wunderkraft des Heiligen Geistes ein Christ geworden. Du möchtest zweitens Jesus immer ähnlicher werden und drittens ein Glaubensvorbild für andere sein und viertens ein Bekenner Christi werden und fünftens freust du dich, bald für immer mit Jesus vereint zu sein. Ein Gottloser weiß nichts von diesen herrlichen Dingen. Er hat absolut keine Lust darauf. Aber du hast den Heiligen Geist im Herzen. Und deine große Liebe ist Jesus. Und da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wir wissen um deine Erwählung. Gott segne euch. Amen. Wir stehen auf zusammen. Ach Herr, wie köstlich ist dein Wort, wie kraftvoll ist es. Auch wir sind hier nur durch die Wunderkraft des Heiligen Geistes. Gemeinde Jesu ist ein Wunder, ist kein menschliches Werk, kommt von Gott. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten, Herr, dass du lieben Gotteskindern, die zweifeln wegen ihres Heils und ihrer Heilssicherheit, schenk ihnen dieses Wort und lass sie Kraft bekommen und Gewissheit. Ich bin errettet. Und ich habe nichts dazu beigetragen. Alles hat der Herr getan. Freue dich über die Gnade in deinem Leben. Und Menschen, Herr, die auch zu dir gehören, weil du sie im Himmel aufgeschrieben hast, aber die noch nicht bei dir sind, die lass heute zu dir kommen. Rufe sie durch dein Wort und deinen Heiligen Geist und errette sie in Jesu Namen. Amen.